Sektion 5 von Bobby oder die Liebe eines Knaben von Hugo Bettauer. Gelesen für ligamus.eu. Diese Aufnahme darf für nicht kommerzielle Zwecke adaptiert und weitergegeben werden. 15. Kapitel. Bob kauft einen Hund. Nach dem Frühstück griff Bob wie gewöhnlich nach der Zeitung, die er weitaus gründlicher und aufmerksamer, als es andere Kinder in seinem Alter zu tun pflegen, durchlas. Auf der letzten Seite fiel sein Blick auf eine Anzeige mit der Überschrift »Seltene Gelegenheit für Hundeliebhaber«. Wegen Übersiedelung nach dem Ausland ist Prachtexemplar eines Airedale-Terriers 2 Jahre alt zu verkaufen. Großer Stammbaum, Eltern mehrfach preisgekrönt, glänzende Dressur, als Polizeihund abgerichtet. Und dann folgte eine Adresse. Bob sprang mit glühenden Augen auf. Papa hatte ihm doch als Belohnung für das gute Zeugnis einen Hund versprochen. Und hier war nun ein Polizeihund zu verkaufen. Also ein Hund, der verwendet wurde, um Spuren aufzunehmen. Oh, Bob erinnerte sich in diesem Augenblick oft und immer wieder Geschichten in den Zeitungen gelesen zu haben, wo Polizeihunde Verbrecher gefangen und die schwierigsten Spuren aufgenommen hatten. Warum eigentlich hat die Polizei nicht nach Gerti mit einem solchen Hunde gesucht? Aber was nicht geschah, konnte noch immer getan werden, und zwar mit seinem eigenen Polizeihund. Fröhlich und erwartungsvoll, wie schon seit Tagen nicht, fuhr Bob mit der Untergrundbahn quer durch die Stadt zu dem Herrn, der seinen Hund verkaufen wollte. Er fand dort alles in voller Auflösung begriffen. Kisten und Koffer standen umher, kurzum, man sah, dass die Anzeige nicht gelogen hatte, sondern hier wirklich jemand einen Umzug bewerkstelligte. Bob stand zuerst allein in dem halb ausgeräumten Zimmer. Dann ging plötzlich die Tür auf und herein schritt nicht etwa ein Mensch, sondern ein Hund, der allein die Klinke niedergedrückt hatte. Sicher war es der angekündigte Airedale Terrier. Ein prachtvolles, mittelgroßes Exemplar von wunderbarer Färbung und beispiellos klugen Augen. Zuerst knurrte das Tier den Knaben höchst unwillig an, als aber Bob, der sich durchaus nicht fürchtete, ihm schmeichelnd »Komm her, komm« entgegenrief, schritt der Hund näher, wedelte freundlich mit der Rute, als er gekrault wurde, und ließ sich dann zu Füßen Bobs nieder, wobei er keine Sekunde aufhörte, den Knaben anzublicken. Bob war außer sich vor Freude über den Hund, den er schon gewissermaßen als sein Eigentum betrachtete. Er kniete neben ihm nieder, tätschelte das Tier, schüttelte ihm die Pfoten und gerade als der rechtmäßige Besitzer hereintrat, war er im Begriff, die Schnauze des Tieres zu öffnen, um sein Zahnfleisch und die Zähne zu untersuchen. Denn Bob hatte erst kürzlich in einem Artikel gelesen, wie wichtig die Beschaffenheit des Gaumens und der Zähne eines Hundes zur Beurteilung seiner Rassereinheit und Gesundheit ist. Herr Peters, der Herr des Hundes, blieb überrascht stehen. »Nanu? Sie haben ja rasch Freundschaft mit Troll geschlossen. Seltsam genug, dass sich der Hund das von Ihnen gefallen lässt? Nicht zu glauben. Wäre sonst imstande, einen Fremden, der ihn auch nur anrührt, ohne dass ich die Erlaubnis dazu gegeben habe, glatt niederzureißen?« Stolz und freudig richtete sich Bob auf. »Mag sein, Herr Peters, dass so ein Hund genau spürt, wer ihn gerne hat und gut behandeln will. Alle Hunde sind gut zu mir, wahrscheinlich, weil ich Hunde sehr liebe.« Herr Peters sah schmunzelnd auf den Jungen herab. »Na, mir ist es recht so. Hätte mich ohne dies nicht leicht entschlossen, Troll dem erstbesten Protzen zu übergeben, dem ein Hund nur als Dekoration und Hausputz dienen soll.« Und nun setzte er alles Wissenwerte über den Rüden auseinander und versicherte, dass er der bestdressierte Hund auf dem ganzen Kontinent sei. Troll stand dabei, wedelte verlegen mit dem Schweif, als müsste er sich über so viel Lob schämen, und sah abwechselnd seinen Herrn und den Knaben an, um plötzlich an diesem emporzuspringen und ihm mit der rosigen Zunge ins Gesicht zu fahren. Ein kurzes »Troll, pfui« genügte allerdings, um ihn sofort beschämt auf alle Viere zu strecken. Die weitere Unterhaltung schien ihn nun nicht sonderlich zu interessieren. Er dehnte behaglich die Glieder, gähnte und begnügte sich damit, die beiden anzublinzeln. Erwartungsvoll und gespannt fragte Bob: Herr Peters, hat Troll eine so feine Witterung, dass er jemanden, der vor 6 Tagen verschwunden ist, auffinden kann?
Das hängt von den näheren Umständen ab, junger Mann, lautete die verwunderte Antwort, worauf Bob, ohne sonderlich zu erröten, drauf loslog.
Vor 6 Tagen war bei uns ein Mann, den wir wiedersehen möchten, ohne seinen Namen und die Adresse zu kennen. Wir haben aber einen Hut von ihm. Denken Sie, dass Troll die Spur aufnehmen kann?
Herr Peters wiegte bedächtig den Kopf. Sehen Sie, junger Mann, wenn ich ein berufsmäßiger Hundehändler wäre, würde ich mit einem kräftigen Ja antworten. Da ich aber kein Schwindler bin, so kann ich nur sagen, dass das von Troll selbst abhängt und natürlich auch von dem Wege, den der Mann eingeschlagen hat. So ein Hund hat seine Mucken wie ein Mensch. Und je feiner der Hund und der Mensch, desto mehr Mucken haben beide. Ist Troll missmutig und schlecht aufgelegt, dann pfeift er auf die Spur, schwindelt ihnen etwas vor, macht, als wäre er auf der Fährte und fängt dann an, die Ecksteine zu begrüßen, womit alles für ihn erledigt ist. Will er aber wirklich, interessiert ihn die Geschichte und ist er auf sie an diesem Tage gut zu sprechen, dann leistet er wahrhaftig Wunderdinge, die man nicht glauben möchte, wenn man sie nicht miterlebt hat.
Bob gab sich mit dieser Auskunft zufrieden und kam nun auf den heikelsten Punkt zu sprechen, auf die Preisfrage nämlich. Und der Preis, den Herr Peters nannte, war für des Knaben Begriffe so übertrieben hoch, dass er erschrak und erblasste. Bob hatte von Geld und Geldeswert nur recht unklare Begriffe, aber so viel wusste er doch schon, dass die Tausende, die da verlangt wurden, viel, viel Geld seien und ungefähr das 10-fache dessen, was sein Vater würde ausgeben wollen. Sehr kleinlaut und unglücklich empfahl er sich mit der Bemerkung, zu Hause berichten zu wollen. Und selbst die Tatsache, dass Troll ihn bis auf die Straße begleitete, konnte ihn nicht trösten. Verstimmt und verzagt betrat Bob die Holgermannsche Fabrik, um seinen Vater aufzusuchen.
»Papa, du hast mir vor 6 Tagen, als ich mein Zeugnis erhielt, versprochen, mir einen Hund samt Hundehütte zu kaufen. Ich hätte jetzt einen schönen Airedale-Terrier an der Hand, den ich furchtbar gern haben möchte. Wie viel darf ich dafür ausgeben?«
Herr Holgermann war hoch erfreut, dass sein Sohn nun doch auf andere Gedanken zu kommen schien und gab dieser Freude Ausdruck, indem er eine recht beträchtliche Summe nannte. So beträchtlich sie aber auch war, sie betrug gerade den 1/5 des Preises, den Herr Peters für seinen Troll verlangt hatte.
Bob bedankte sich höflich bei seinem Vater, sagte anscheinend leichthin, »Ich will nun sehen, ob ich den Hund dafür bekommen kann«, und ging tief traurig von dannen.
Was nun tun? Sollte er sich seiner Mutter anvertrauen? Diese würde ihm so viel Geld nicht geben wollen und können. Umso weniger, als er ja nicht sagen wollte, warum es gerade dieser Hund sein müsse. Aber Troll musste sein werden. Unbedingt. Wie eine Schicksalsfügung schien es ihm nun, dass er sich als Geschenk einen Hund ausbedungen hatte, heute Morgen diese Anzeige las und in Troll ein edles, schönes Tier fand, mit dem er sich so gut verstehen würde. Woher aber das Geld nehmen? Zum ersten Mal im Leben hatte Bob Geldsorgen. Zum ersten Mal empfand er voll Bitterkeit, was es bedeutet, wenn man unbedingt etwas braucht und es nicht haben kann. Da fiel ihm Frau Sibylle Krickel ein. Er hatte ihr ja ohne dies versprochen, sie heute zu besuchen. Und hatte sie ihm nicht gesagt, sie würde ihm helfen und wenn sie deshalb betteln gehen müsse? Nun, vielleicht konnte sie das viele Geld entbehren. Es war nachmittags, als Bob zu Frau Krickel kam, und die alte, hässliche Frau mit der Hakennase und dem spitzen Hexenkinn empfing ihn fast jubelnd.
»Bobby, mein lieber Junge, wie schön und gut, dass du dein Versprechen hältst und zu mir alten Frau kommst. Ich habe dir auch die schönsten Erdbeeren besorgt, die in der ganzen Stadt aufzutreiben waren.«
Und während Bob vor einem großen Teller voll Erdbeeren und Schlagsahne saß, erzählte er die Geschichte von Troll, von der Freundschaft, die er mit dem Hund geschlossen, und seiner Enttäuschung über den unerschwinglichen Preis. Er hatte sich in Frau Krickel nicht geirrt. Voll Begeisterung stimmte sie mit ihm darin überein, dass Troll unbedingt sein werden müsse.
»Was das Geld anbelangt, Bobby, so mache dir nur keine Sorge. Ich habe viel mehr, als ich brauche. Morgen in aller Frühe gehe ich auf die Bank, und dann ist der Hund dein.«
Bob umhalste seine alte Freundin. »Frau Krickel,
wie werde ich Ihnen das jemals danken können?
Nun, mein lieber Junge, erstens, indem du nicht mehr davon sprichst. Zweitens, indem du zu mir nicht mehr Frau Krickel, sondern Tante Sibylle sagst. Und drittens, dadurch, dass du Gerti findest. Und nun ruhe dich einmal aus, bist ja ganz abgemagert und blass. Setze dich zu mir und wir plauschen ein wenig.
Tatsächlich gab es auch genug zu besprechen. Vor allem, wie sollte der Knabe den Besitz des kostbaren Hundes den Eltern gegenüber erklären? Frau Sibylle schob die Hornbrille auf die Stirne, dachte nach und meinte dann zögernd,
Bobby, Lügen ist eine Sünde und die Eltern belügen eine doppelt schwere. Aber in diesem Falle ist es eine fromme Lüge, die der liebe Gott dir sicher verzeihen wird. Du willst ja nur Gutes damit tun und niemandem ein Leid zufügen. Also liegt eine fromme Notlüge vor, die nicht schwer ins Gewicht fallen kann. Sage den Eltern, dass du den Hund für den Preis, den dein Papa bewilligt hat, bekommen kannst.
Bob war entzückt. Innerlich war er ohne dies entschlossen gewesen, sich herauszuschwindeln. Aber jetzt, wo ihm die alte Dame gewissermaßen die Sündenvergebung im Vorhinein erteilt hatte, war er doppelt froh. Als Troll neben seinem neuen Herrn einherging, war er entschieden in schlechter Gemütsverfassung. Er ließ die Ohren hängen, hatte den kurzen Schwanz eingezogen und ein leises Knurren ertönte, das jeden Augenblick in heftiges Bellen hätte übergehen können. Bob empfand, was in dem Tiere, dem die Menschen in ihrer maßlosen Überhebung so gerne die Seele absprechen, vorging. Zärtlich legte er seine kleine Knabenhand auf den Kopf des Hundes und sagte,
»Ja, mein Troll, jetzt gehörst du mir. Aber du sollst es recht gut bei mir haben, und wir wollen gute Freunde werden.«
Der Hund schien verstanden zu haben. Er sah sich nochmals nach der Richtung um, aus der sie beide gekommen waren, bellte kurz und scharf auf, als würde er dem früheren Herrn ein letztes Lebewohl zurufen, sprang dann an Bob hinauf, um ihn abzuschlecken, und war sein treuer Sklave geworden, ohne länger über die Vergangenheit, über das Gestern nachzudenken. Bob widmete diesen Tag, den achten seit dem Verschwinden Gertis, ganz und gar dem Hunde. Er sagte sich, dass dieser sich in seiner neuen Umgebung nicht gleich wohlfühlen würde und es daher notwendig sei, mit Troll ganz intim zu werden, bevor ihm irgendwelche schwierige Aufgaben zumuten konnte. Troll wurde feierlich Vater und Mutter vorgeführt, machte dann die Bekanntschaft Eduards, des Stubenmädchens und der Köchin, die ihm sofort voll Entzücken Fleisch in einen Teller mit Suppe, Gemüse und Brot schnitt. Er lernte die ihm zugewiesene Schlafstelle vor der Türe zum Schlafzimmer Bobs kennen, und als die Schlafenszeit gekommen war, streckte er sich mit behaglichem Knurren auf den kleinen Strohsack, den sein Herr gekauft hatte, und wimmerte durchaus nicht nach dem alten Heim, wie es Bob befürchtet hatte. Nicht so gut wie der Hund schlief aber sein Herr. Bob wälzte sich bis lange nach Mitternacht schlaflos umher. Jetzt, wo er vor einem neuen Abschnitt seines rastlosen Suchens stand, überkam ihn Angst, Schrecken und Verzweiflung. Morgen würden es 9 Tage her sein, seitdem Gerti verschwunden war. Bestand denn noch eine Möglichkeit, sie zu finden? War sie nicht längst tot? Schwamm nicht ihre arme, kleine Leiche im breiten Strom, der durch die Stadt seine geheimnisvollen Wasser führte? Und wenn sie irgendwo bei bösen Menschen lebte, welch furchtbare Qualen und Misshandlungen mochte sie dort ausgesetzt sein? Immer wieder hatten die Zeitungen von Bestien in Menschengestalt geschrieben, die kleinen, hübschen Mädchen nachjagen. Was mochten sie nur seiner süßen, blonden Gerti angetan haben? Und an die Mutter Gertz musste er denken, die Tag und Nacht weinte, immer wieder von Herzkrämpfen befallen wurde und sicher ihrem Tode entgegenging, wenn Gerti nicht gefunden wurde. Wie aber sollte er, ein kleiner, unerfahrener Junge, einen Menschen finden, den die Polizei mit ihren Detektiven, Steckbriefen und Kundmachungen nicht finden konnte? Was sollte ihm Troll nützen? 9 Tage mit Stürmen und Regengüssen waren vergangen. Da konnte es doch nicht möglich sein, die Witterung aufzunehmen. Noch dazu die Witterung nach einem Menschen, der nicht zu Fuß von zu Hause fortgegangen, sondern sicher in einem Automobil weggeschleppt worden war. Bob schluchzte in sein Kissen hinein und er presste den Zipfel des Polsters in den Mund, um nicht laut aufzuheulen. Fieber schüttelte den schlanken Knabenkörper und er stöhnte leise vor sich hin.
Gerti, Gerti.
Am Morgen wachte er zur gewohnten Stunde um 7 Uhr auf und fühlte sich wie zerschlagen. Aber mit einem energischen Ruck schüttelt er die Nacht, die schwarzen Gedanken und den Schmerz ab, und das Pochen seines Herzens sagte ihm, dass er vor wichtigen Aufgaben stehe. Das kalte Bad unter der Dusche belebte ihn, und als er mit Troll, der ihn stürmisch nach Hundeart begrüßt hatte, das Frühstückszimmer betrat, machte er einen heiteren Eindruck, so dass ihn seine Mutter noch inniger als sonst auf die Stirne küsste und der Vater befriedigt nickte, weil er annahm, dass Bob durch die Freude über den schönen Hund seine Schmerzen zu vergessen beginne.
16. Kapitel. Troll plagt sich vergeblich. Zunächst begaben sich die beiden, Bob und Troll, nach dem Park, wo der Wächter den Hund gebührend bewunderte, dem Gedanken aber, mit Trolls Hilfe eine Spur von dem kleinen Mädchen zu finden, ein wenig kühl und zweifelnd gegenübertrat. Dann besuchte der Knabe mit seinem Hunde Frau Sering. Gertis Mutter saß in einem Lehnstuhl in der Sonne bei offenem Fenster und sah zu, wie die Pflegerin, einer großen, robusten Frau, behilflich war, ganze Berge von Wäschestücken in Bündel zu schnüren, in ein großes und in ein kleineres. Kaum erblickte Frau Sering den Knaben, als ihr auch schon wieder die Tränen über die eingefallenen, schneeweißen Wangen liefen. Zaghaft, verlegen, verzweifelt trat Bob, den Hund am Halsbande führend, zu ihr und sagte, »Dies ist Troll, mein Hund, den ich kaufen durfte. Er ist ein vorzüglicher Polizeihund, und ich will mit ihm Gerti suchen.« Frau Sering lächelte unter Tränen. »Ach, Bobby, das ist wohl alles vergeblich. Wenn uns Gott im Stiche lässt, so wird uns ein Hund nicht helfen können.« Inzwischen schwang die robuste Frau das große Bündel auf den Rücken, nahm das kleinere in eine Hand und wollte gehen. Ein schrecklicher Gedanke schoss durch Bobs Kopf. Aufgeregt rief er, »Was ist denn im Bündel, Frau Sering?« »Die schmutzige Wäsche«, erwiderte Frau Sering. »Auch die Wäsche Gertis?« schrie Bob ängstlich. Und als Frau Sering verwirrt, »Ja doch, Bobby, warum schreist du denn so?« erwiderte, sprang er auf die Wäscherin zu, die schon unter der Türe stand, und rief, »Halt! Sie dürfen noch nicht gehen!« Und zu Frau Sering, »Ich brauche ja Wäschestücke, die Gerti getragen hat. Wie soll sonst Troll die Witterung bekommen können?« Seine Aufregung wirkte ansteckend. Lebhaft, wenn auch mühsam, erhob sich Frau Sering. »Hier, in diesem kleinen Bündel ist die ganze Wäsche, die Gerti in 2 oder 3 Wochen vor dem Unglück getragen hat. Welches Stück könntest du brauchen?« Bob überlegte. Sie hatten vor dem verhängnisvollen Tage täglich in glühender Sonne im Park Diabolo gespielt. Da mussten naturgemäß die Strümpfe Gertis von dem Hautschweiß am stärksten imprägniert sein. Und richtig. Dies waren die weißen Strümpfe, die Gerti erst am Tage vor ihrem Verschwinden getragen hatte. Er erkannte sie an dem Loch in Kniehöhe, das einen rostroten Rand aufwies. Sie war gefallen und hatte sich ein wenig das Knie aufgeschunden, so dass der eine Strumpf ein Loch davongetragen hatte. Er nahm also diesen Strumpf und noch ein Taschentuch und ein Hemdchen. Bevor er mit diesen Stücken und Troll abzog, bat er aber noch Frau Sering und die Pflegerin, seiner Mutter nichts von seinen Plänen zu erzählen. Rasch begab er sich mit dem Hund auf sein Zimmer, legte die Wäschestücke auf den Fußboden und drückte Trolls Schnauze darauf. »Troll«, sagte er, »mein lieber, guter Troll, riech ordentlich daran, und dann such, such, was du nur suchen kannst.« Es bedurfte aber gar nicht solch inniger Zusprache. Der glänzend dressierte, mit ererbten Instinkten ausgestattete Hund schien sofort zu verstehen, um was es sich handelte. Er geriet in Aufregung, stellte die Ohren auf, knurrte unruhig, wühlte ordentlich mit der feuchten Schnauze in den Sachen und sah dann seinen Herrn tatenbereit und erwartungsvoll an. Bob steckte den Strumpf in die Tasche und verließ mit dem Hunde das Haus. Kaum waren sie auf der Straße, als Troll nervös zu suchen begann. 2, 3-mal rannte er vor dem Haustor auf und ab. Dann senkte er den Kopf und lief geradeaus hinüber in das Miethaus hinein, in dem Gerti gewohnt hatte. Und Bob musste ihn am Halsbande zurückziehen, sonst wäre er die Treppen hinaufgelaufen. Der Knabe war verzagt und das Weinen war ihm nahe. Was nun?
Der Hund hatte die Spur gefunden, wunderbar genug. Aber doch nur die Spur, die von Gertis Wohnung zu seinem Hause hinführte. Und damit war nichts gewonnen und nichts getan.
Droll, komm, das heißt nichts.
Und wieder schien der Hund zu verstehen. Und auch er war enttäuscht und ließ die Ohren hängen. Sie gingen durch den Park, über den Spielplatz. Droll aber nahm keine Spur auf, sondern schnupperte heftig in die Luft und gab nur einen wehklagenden Laut von sich. Erst als sie wieder in der Straße zwischen den beiden Häusern angelangt waren, begann er zitternd zu dem Haustor und hinüber zu dem anderen zu laufen. Der Tag verging und die Nacht, und der 10. Tag war gekommen. Bob war nach gründlicher Überlegung und Rücksprache mit Frau Sibylle zu dem Entschlusse gelangt, wieder seine Streifzüge durch die Gärten der Stadt aufzunehmen. Vielleicht weilte Gert in einem Hause mit anderen Kindern. Vielleicht kam eines von diesen in einen Garten. Vielleicht witterte Troll die Berührung dieses Kindes mit Gerti. Oder aber es kam ein Kind, das Sachen trug, die Gerti gehörten, was auch im Bereiche der Möglichkeit lag. Viele vielleicht, wenig klare Hoffnungen. Aber wir dürfen nichts unterlassen, was auch die geringste Möglichkeit bieten kann, hatte Frau Krickel gesagt. Auch bei ihr war Troll auf volle Sympathie gestoßen, die nach einigem Misstrauen erwidert wurde. Den frechen Papagei allerdings hatte Troll zuerst furchtbar verbellt, um ihn dann mit Verachtung zu strafen und auf die reichlichen Beschimpfungen und die vielen »Halt's Maul«, die ihm Joko zubrüllte, nicht zu reagieren. Als Bob eines Tages todmüde, hungrig und ergebnislos mit dem ebenfalls missgelaunten Hunde heimkam, fand er das Abendblatt mit einem Artikel vor, der die fetten Überschriften trug. Das Geheimnis der Gerti Sering, Verhaftung eines Ehepaares vor der Einschiffung nach Brasilien. Am ganzen Körper zitternd las Bob. Es sind volle 10 Tage vergangen, seitdem die 10-jährige Gerti Sering, ein Kind von auffallender Schönheit, spurlos am helllichten Tage verschwunden ist. Und noch immer hat die Polizei die verabscheuungswürdigen Menschenräuber nicht entdecken können. Es muss aber zugegeben werden, dass die Polizei sich alle erdenkliche Mühe gegeben hat, um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Sie hat sich mit den Polizeibehörden aller Länder in Verbindung gesetzt. In Tausenden von Exemplaren wurden die Bilder des Mädchens verschickt, so dass heute kein Kriminalbeamter ohne dieses Bild in der Tasche ist. Sie hatte die große Belohnung verdoppelt, die der Fabriksbesitzer Herr Holgermann aussetzte, der Vater des Knaben, in dessen Gesellschaft sich Klein Gerti zuletzt befand. Sie hat alle Schlupfwinkel und Verbrecherspelunken der Stadt durchstöbert. Wurde aber auch Gerti Sering leider bisher nicht gefunden, so hat die Suche nach ihr der Polizei doch zu einem guten Fange verholfen. Im Hafen zu Liverpool nahm die dortige Polizei ein Ehepaar fest, das gerade im Begriff war, mit 5 Kindern den Dampfer Salvator zu besteigen, der nach Rio de Janeiro bestimmt war. Einem der aufpassenden Kriminalbeamten war es aufgefallen, dass sich die 5 Mädchen, die im Passagebüro, in dem die Karten gelöst worden waren, als Kinder des Ehepaares Avoresco angegeben waren, im nahezu gleichen Alter befanden, woraus hervorging, dass es sich nicht um Geschwister handeln konnte. Das Ehepaar wurde verhaftet und die 5 Mädchen, alles bildhübsche Dinger zwischen 12 und 14 Jahren, getrennt einem Verhör unterzogen. Anfangs wollten die eingeschüchterten Mädchen, deren Körper Spuren von Schlägen aufwiesen, nicht mit der Sprache heraus. Schließlich, als sie sahen, dass man ihnen nichts Böses anhaben wollte, erzählten sie weinend, dass die Avorescus nicht ihre Eltern seien, sondern sie einfach gekauft hätten. Die weitere Untersuchung förderte grauenhafte Einzelheiten zutage. Die Kinder, die teils aus Ungarn, teils aus Slawonien stammten, wurden tatsächlich für einen Schandlohn an die Avorescus verschachert, die die hübschen Mädchen nach Brasilien verfrachten wollten, um sie dort in verrufenen Nachtlokalen als Blumenverkäuferinnen und Tänzerinnen zu verdingen. Wer die Lokale in Rio de Janeiro kennt, weiß aber, dass es sich in Wirklichkeit um viel Ärgeres als um Blumenverkaufen und Tanzen gehandelt hätte. Es wurde festgestellt, dass sich unter den 5 Mädchen Gerti Sering nicht befindet. Die Kinder wurden von der Kinderschutzgesellschaft übernommen. Das elende Ehepaar Avoresco bleibt in Haft und sieht schwerer Bestrafung entgegen. Soweit der Zeitungsbericht, den Bob verschlang, ohne ihn in seinen äußersten Andeutungen zu verstehen. Aber er dachte, Dieses Ehepaar hat man nun verhaftet. Wer weiß, wie viele andere solche es gibt und wo Gerti heute klagt und jammert. Immer unruhiger, zerfahrener und bekümmerter wurde Bob. Die Tage kamen und gingen. Es war nun schon genau 2 Wochen her, seit mit Gerti die knabenhafte Lebensfreude aus seinem Dasein geschwunden war. Und die Hoffnungen, die er an Troll geknüpft hatte, erfüllten sich auch nicht. Vormittags von 8 bis gegen 1 Uhr, nachmittags von 3 bis zum Abend durchstreifte er die Straßen, Gärten und Anlagen mit Troll. Immer wieder ließ er ihn den Strumpf und die anderen Wäschestücke Gertis beschnuppern. Aber Troll konnte nichts finden. Er wollte, das sah man ganz deutlich. Er quälte sich geradezu ab. Er schnupperte verzweifelt zwischen Haustor und Haustor umher. Aber sobald sie um die Ecke gebogen waren, hatte er keine Witterung mehr und heulte kurz und jämmerlich auf. Bob begann an Appetitlosigkeit zu leiden. Dunkle Ringe lagerten sich um seine schönen, braunen Augen, die jetzt streng wie die eines Erwachsenen dreinblickten. Er hatte fast täglich Kopfschmerzen und begann Spuren einer nervösen Gereiztheit zu zeigen, die seine Eltern mit Schrecken und Angst erfüllten, bis das eintrat, an das Bob nur mit Grauen denken konnte. Herr Holgermann bestimmte endgültig den Tag der Abfahrt nach der See. Am 15. Tage seit dem Verschwinden Gertis sah er seinen Sohn beim Abendessen scharf an, schlug mit der Hand auf den Tisch und sagte, »Nun wird es mir zu bunt.« Bob sieht einfach jämmerlich aus, nicht wie ein gepflegtes Kind aus gutem Bürgerhause, sondern wie ein unterernährtes Arbeiterkind. In 8 Tagen fahren wir an die See, und dort wird sich der Junge hoffentlich erholen und sich die unmöglichen Wünsche aus dem Kopf schlagen. Mit einem besorgten Blick auf Bob stimmte Frau Holgermann eifrig zu. »Ich bin mit allen Vorbereitungen fertig, und was Bobby noch an Matrosenanzügen braucht, bestelle ich morgen.« Bob aber sagte gar nichts, sah tief schweigend auf seinen Teller nieder, den er hätte leeren sollen, und dachte, es ist ganz merkwürdig. Eltern machen ihren Kindern zum Vorwurf, wenn sie schlecht aussehen, als wenn man zum Vergnügen blass wäre und die dummen Kopfschmerzen hätte. Wenn wir aber fortgefahren sind, dann werde ich mich leider nicht erholen, sondern erst recht ganz verzweifelt sein, weil ich dann jede Hoffnung aufgeben muss, Gerti nochmals im Leben wiederzusehen. Und er beugte sich über den Teller und führte den Löffel hastig und rasch zum Munde, damit man nicht sehen möge, wie salzige Tropfen aus seinen Augen in die Suppe flossen. Am anderen Morgen ging er sehr zeitig, gleich nach dem Frühstück, zu Frau Krickel und jammerte sich bei ihr aus. »Ich gebe es auf, Tante Sibylle. Ich bin zu schwach dazu. Nie werde ich Gerti finden. Und ich kann auch gar nicht mehr suchen, weil mich meine Füße schon sehr schmerzen und ich immer Kopfweh habe und so müde bin, dass ich mich am liebsten ins Bett legen möchte.« Frau Krickel erschrak und begann bitterlich zu weinen. Sollte denn des Unglücks kein Ende sein? Das süße kleine Mädchen wahrscheinlich längst tot, ihre arme Mutter dahinsiechend und nun noch dieser mutige, kluge Junge, der dem Jammer seines jungen Herzens zu erliegen drohte. »Bobby«, sagte sie, die Tränen trocknend, »lass uns nebeneinander niederknien und beten. Ich bete fast nie, weil ich der Meinung bin, man soll den lieben Herrgott nicht zu viel belästigen, sondern sich das Gebet für die ganz großen Sachen aufheben. Aber ich glaube, dass dies eine Sache ist, für die man beten soll und muss.« Und die alte Frau, die die Leute eine Hexe nannten, und Bob knieten nebeneinander nieder und flehten stumm ihren Herrgott an, jeder auf seine Weise. Frau Krickel mit inbrünstiger Hingebung an den Heiland, Bob verwirrt und durch 100 Nebengedanken abgelenkt, dem lieben Gott tausenderlei Versprechungen machend, für den Fall, dass er ihn Gerti finden lassen würde. 17. Kapitel. Troll nimmt eine Spur auf. Bob ging langsam und ein wenig schleppend, da er wirklich sehr müde war, mit dem Hunde von Frau Krickels Haus nach dem Volksgarten und von da quer durch das Stadtinnere, weiter in der Richtung nach dem Stadtpark. Trotz des Hochsommers herrschte lebhaftes Treiben in den Straßen. Die Automobile flogen mit ihren bunt geputzten Insassinnen wie die Schmetterlinge dahin. Vor den Auslagen der Mode- und Luxusgeschäfte drängten die Menschen. Und immer wieder verlor Bob den Hund von seiner Seite, so dass er die Leine aus der Hosentasche zog und sie an Trolls Halsband befestigte. Gerade als er mit dieser Verrichtung beschäftigt war und über den Hund gebückt dastand, rannte ihn ein riesengroßer, hastig vorwärtsstrebender Mann fast nieder, wobei er einen abscheulichen Fluch statt einer Entschuldigung ausstieß. Und in diesem Augenblick knurrte Troll dumpf auf. Seine Haare schienen sich zu sträuben, die Ohren stellten sich senkrecht auf, und er riss so heftig an der Leine, dass Bob fast umgefallen wäre. »Troll, benimm dich«, rief der Knabe ärgerlich. Aber gegen seine Gewohnheit folgte der Hund nicht, sondern riss weiter, knurrte dumpf und schleifte seinen jungen Herrn an der Schnur hinter sich her. Bob war verdutzt. Was fiel Troll denn ein? Warum raste er förmlich dahin? Was sollte die Aufregung des Tieres bedeuten? Einer instinktiven Eingebung folgend widerstrebte Bob nicht länger, sondern beschleunigte seine Schritte nach dem Wunsche des Hundes, folgte ihm durch das Gewühl der Menschen, folgte ihm auch, als der Hund in eine Seitengasse einbog, und nun sah er zu seiner Überraschung, dass Troll einfach den Spuren des Mannes nacheilte, der ihn vorhin beinahe umgerannt hätte. Das Gesicht des Mannes sah Bob nicht, hatte es auch bei dem Zusammenstoße nicht gesehen, aber er erkannte den riesigen Kerl sofort an der Gestalt. Und so gingen sie weiter, etwa 20 Schritte hinter dem Unbekannten her. Troll knurrte nicht mehr, aber er hielt die Schnauze dicht an das Straßenpflaster, und als der Verfolgte die Straße querte, ging auch der Hund auf die andere Seite. Jetzt machte der Mann Halt und betrat einen Tabakladen. Sofort blieb Troll stehen, wandte sich nach seinem Herrn um und begann, dessen linke Rocktasche ausgiebig niesend, schnaubend zu beschnuppern. Was sollte das wieder? Bob griff unwillkürlich in die Tasche. Richtig, da hatte er den Strumpf Gertis, den er immer mit sich herumtrug. Der Hund stürzte sich förmlich mit der Schnauze in den Strumpf hinein. Dann tänzelte er vergnügt umher, und schon zog er wieder an. Der Mann hatte den Laden verlassen, ging weiter seines Weges, und Troll folgte ihm mit gesenktem Kopf. Ein eiskalter Schauer streifte den Rücken Bobs. Sein Herz begann bis in den Hals hineinzuschlagen. Es sauste in seinen Ohren. Kein Zweifel. Troll nahm die Strumpfspur auf. Troll hatte einen Zusammenhang zwischen dem Riesen und dem Strumpfe gewittert. Troll war auf der Fährte. In wirbelnder Eile schossen die Gedanken im Kopfe des Knaben durcheinander. War das wirklich eine Spur? War es ein Irrtum des Hundes, vielleicht eine Laune nur, hervorgerufen durch den Zusammenstoß vorhin? Aber wie immer dem auch sein mochte, es war zum ersten Mal, dass Troll eine Spur aufnahm. Und es galt nun, dieser Spur zu folgen. Schlau, vorsichtig, auf Tod und Leben. Denn unwillkürlich sagte sich Bob, dass es gerade kein Genuss wäre, mit dem Riesenkerl irgendwie in einen Streit zu geraten. Also vorwärts, weiter dem Manne nach. Die ruhige Straße mündete wieder in eine Breite, durch die der Verkehr wogte. Und jetzt geschah etwas, worauf Bob und Troll nicht gefasst waren. Der Mann vor ihnen sprang mit einem Satz auf einen mächtigen Autobus, der eben seine Fahrgeschwindigkeit verringert hatte. Was tun? Nur einen Augenblick zögerte Bob, dann machte er mit einem Rucke die Leine los, schrie »Komm, Troll!« sprang mit Windeseile dem Autobus nach und schwang sich, nachdem er sich glücklich vor dem Überfahrenwerden durch eine Autodroschke gerettet hatte, auf die Plattform des Autobus. Und nun ging die Fahrt in sausendem Tempo vorwärts. Und Troll folgte getreulich mit lang herausgestreckter Zunge. Auf der Plattform war Bob einen Augenblick stehen geblieben, um die Sachlage zu überblicken. Der Mann war die Treppe hinaufgegangen, um einen Sitzplatz auf dem Verdeck zu ergattern. Das war ganz gut so. Vom Innern des Wagens aus, der in Anbetracht der Hitze fast ganz leer war, konnte er seinerseits den Hund im Auge behalten, andererseits unauffällig hinter dem Manne her sein, falls dieser wieder aussteigen wollte. Je weiter sich der Autobus aus dem Herzen der Stadt entfernte, desto größer wurde seine Fahrgeschwindigkeit, und Bob begann für die Gesundheit Trolls ernstliche Befürchtungen zu hegen. Aber der Hund blieb dicht bei seinem Herrn und sah ihn mit einem Blicke an, der zu sagen schien, »Nur keine Angst, ich komm schon mit.« Glücklicherweise hielt der Autobus nur noch sehr oft, um Fahrgäste aussteigen zu lassen oder aufzunehmen, so dass Troll verschnaufen konnte. Der Autobus verließ das Weichbild der Stadt, flog durch ein stark bevölkertes Wohnviertel, kam dann in eine Gegend, in der man links und rechts nichts als Fabriken und Speicher sah, um schließlich durch eine mit Ahornbäumen pflanzte Allee in eines der vornehmsten Villenviertel der Stadt zu rollen. Die Fahrt hatte schon 20 Minuten gedauert und der Wagen war fast leer geworden, als Bob, der mit glühenden Wangen in dem dumpfen Kasten saß und ununterbrochen nach der Treppe, die zum Oberdeck führte, stierte, endlich wieder den großen Mann mit den plumpen gelben Schuhen und dem blauen Anzug heruntersteigen sah. Der Knabe duckte sich ganz zusammen, um nicht bemerkt zu werden. Jetzt hatte der Riese die Plattform erreicht. Er drehte sich dem Trittbrett zu und Bob sah ihm, ohne selbst gesehen zu werden, voll ins Gesicht. Blitzschnell zog der Gedanke durch sein Gehirn. Den Mann kenne ich. Aber er hatte keine Zeit zum Nachdenken, denn es galt nun, ebenfalls auszusteigen, ohne die Aufmerksamkeit des Verfolgten auf sich zu lenken. Dieser war bei halber Fahrt abgesprungen und stieß mit dem Fuße nach dem Hunde, der sich dicht an ihn herandrängte, und bog sofort in die Fahrstraße schneidende Querstraße ein. Bob fuhr noch etwa 100 Schritte weiter, dann sprang er geschickt in voller Fahrt ab. Schon war der keuchende Troll an seiner Seite. Rasch befestigte Bob die Leine und ließ sich von seinem Hunde dem Manne nachziehen. Sie hatten nicht lange im glühenden Sonnenbrande zu gehen. 100 Schritte vor ihnen blieb der Mann stehen, zog einen Schlüsselbund aus der Tasche, öffnete eine Gittertüre, die in einen Garten führte, und verschwand hinter ihr, ohne sich umzusehen. Ende von Sektion 5, aufgenommen von Julie Niedermeyer.